Lieben, es sind mittlerweile, glaube ich, 15 Jahre, seitdem ich den Dienst in dieser Gemeinde, den Lehrdienst begonnen habe. Also nicht voll und nicht in dieser Weise, wie ich es gerade tue, aber so vor 15 Jahren haben wir, Victor und ich, uns kennengelernt. Und ich habe unterrichtet an der Bibelschule und er war unter anderem da als Schüler da und so kam der Kontakt. Und dann kam auch eben die Anfrage, ob ich dann hier Glaubensgrundlagen mal mache. Und ich kann mich erinnern, glaube ich, die ersten zwei Jahre bin ich einmal die Woche hergefahren. Ich glaube, das war Freitag, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Das war freitags und habe dann so zwei Jahre einmal in der Woche hier einen Lerndienst gemacht. Und wir haben uns über die Grundlagen unterhalten. Wir haben uns die Grundlagen über Gott, über Jesus, über den Heiligen Geist, über den Menschen, über die Errettung und so, über diese Dinge haben wir da miteinander das erarbeitet. Der Herr hat uns dann 2013 nach Schwäbisch Gmünd in diese schöne Gegend geführt, hauptsächlich eigentlich wegen meiner Frau, weil sie an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule angefragt wurde zu unterrichten und dann bin ich mitgekommen. Und ich dachte, ich werde etwas freie Zeit haben und sie unterstützen und habe auch dem Herrn und mit dem Herrn es ausgemacht, dass ich nichts machen werde, was er mir nicht zeigt, was ich tun soll. Also ich werde nicht selbst starten oder irgendwas planen und überlegen. Ich hatte nicht vor, irgendeine Gemeinde zu gründen, auch kein Kreuzlichtseminar, sondern ich habe gesagt, Herr, was du tust, ich mache mit. Es hatte nicht lange gedauert und da kamen die ersten Geschwister und haben gebeten, ob ich dann ihnen nicht in Form eines Hauskreises so mit den Bibelarbeiten mache. Und das war dann 2013. Und da haben wir ein Jahr lang bei uns zu Hause, haben wir uns das von der Schrift angeschaut, wie liest man das Alte Testament. Und das war so der erste Kontakt damit, das war die erste Herangehensweise, in die Schrift so zu lehren, auch so sie vorzustellen. Und der Hauskreis wuchs und wir mussten damals teilen, mussten das auf zwei Montage verteilen, zweimal das Gleiche machen. Und in dieser Zeit hat der Victor wieder gefragt und nicht nur einmal, sondern immer wieder und nicht nur Victor. Und ich habe da mit einer Weile gerungen. Also ein ganzes Jahr. Und dann habe ich hier angefangen mit den Bibelstunden. Das war der nächste Schritt. Und das erste Buch, das ich angefangen habe, war Haggai. Und vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Wer war damals dabei? Es sind noch einige dabei. Schön, dass ihr sind dabei. Und einige sind da nicht da gewesen. Aber es ist schon so lange ist es her. Für mich fühlt sich das so kurz an. Also wie vorgestern ungefähr. Fühlt sich das an, aber das sind tatsächlich jetzt 11 Jahre her. Vor 11 Jahren habe ich mit euch das Buch Haggai durchgearbeitet. Wir haben 2 Jahre dafür gebraucht, das waren 2 Kapitel, die wir da durchgearbeitet haben mit, glaube ich, 75 Bibelstunden. Und der Grund, warum das so lange gedauert hat, weil auch da musste man vieles neu erklären. So, das war vieles neu, überhaupt auf diese Art und Weise die Schrift zu lesen. Im Buch Haggai Jesus Christus, das Evangelium zu entdecken, zu verstehen, dass es, wenn sie diesen Tempel da gebaut haben, während der Zeit des Haggais, dass es nicht primär um den Zerubabel-Tempel ging, dass es nicht einfach nur um die Geschichte Israels ging, sondern dass es was mit dir und mit mir konkret heute zu tun hat, nämlich bezüglich des Evangeliums, dass wir da auch das Evangelium von Jesus Christus und Gottes Plan mit der Gemeinde sehen und entdecken. Und das war für viele Ohren sehr fremd. So fremd, dass da das mit dazu beigetragen hat, dass Fragen entstanden, aus Fragen wurden Muren und aus Muren Kämpfe und all das, was unsere ein Stück weit Vergangenheit schon ist, Gott sei Dank, wirklich meine ich vom ganzem Herzen, aber das war so die Zeit und ich durfte mit euch durch dieses Buch gehen, das hat 2 Jahre gedauert und danach haben wir Petrusbriefe angeschaut, wir haben den Galaterbrief durchgearbeitet, was haben wir noch gemacht? Also das war es eigentlich 11 Jahre lang, lange Episode. Sonntags natürlich haben wir das Markus-Evangelium durchgearbeitet. Und was haben wir da noch gemacht? Hiob haben wir gemacht, richtig, jetzt sind wir im Johannesbrief. Also eigentlich gar nicht so viel, so gesehen, aber wir brauchen Zeit für diese Dinge. Und als ich wusste, dass wenn der Galaterbrief fertig ist, dass ich ein neues Buch mir suchen muss, vor dem Herrn bewegen. Vor 1,5 Jahren habe ich eine kleine Freizeit gehalten mit einem kleinen Kreis junger Menschen Und dort habe ich eine Einleitung zum Buch Sacharja gemacht. Und da habe ich mich hingesetzt und mich an ein Buch gewagt, an das ich wahrscheinlich dachte, werde ich als letztes ausleben und predigen. Also sogar habe ich mehr Respekt und gehabt als vor der Offenbarung. An beides habe ich mich mittlerweile dann rangetraut. Und als ich mich da vorbereitete und in die Zeit mir genommen habe, es mehrmals durchgelesen habe, ihr wisst mit Sicherheit, wie oft ich das durchgelesen habe und mir dieses Buch Stück für Stück gearbeitet habe, brannte mein Herz so dafür. Und ich dachte, wie schade, dass ich gerade im Galaterbrief bin. So, weil ich würde so gern eigentlich jetzt damit starten, weil es so natürlich in dem Moment so voll im Herzen und auf einmal war es gar nicht mehr so kompliziert. Auf einmal war es gar nicht mehr so schwierig und so unklar, wie ich es dachte, dass es ist. Ja? So beim Überfliegen, vielleicht hat der eine oder andere in der Vorbereitung im Wissen, dass wir Sacharja jetzt durchgehen, vielleicht das schon mal jetzt gelesen, mal am Stück gelesen oder einen Teil gelesen. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr dieses Buch lest, diesen Propheten lest, ob da sagt, ja, alles klar und keine Fragen, ist doch alles logisch. Also bei mir war es beim ersten Mal, dachte ich, okay, das ist eine Fülle und wie passt das alles zusammen, um was geht es hier wirklich und all diese Dinge. Zum anderen sind natürlich viele Bibelstellen oder viele Aussagen in diesem Brief, die man aus verschiedenen Kontexten kennt, die auch jeder für sich ein Stück weit in Anspruch nimmt und damit auch argumentiert. Ich kann mich erinnern, gerade in dieser Zeit hat sich das rumgesprochen, dass ich die Bibel anders auslege, zum Beispiel auch das Verständnis von Israel ein anderes habe oder die Endzeit. Und das hat auch wiederum nicht vielen gefallen. Und so kamen einige auch hierher und kamen zu mir. Und ich weiß konkret, da stand da ein Mann da und sagt, ja, aber was machst du mit dieser Bibelstelle? Und dann werden so und so viele von den Männern, 10 Männer von den Nationen sich, also wenn sie an den Rockzipfel des einen Juden hängen und was machst du, das ist doch ganz klar hier. Oder das Augapfel, der Augapfel, ich muss nicht mehr an den Apfel denken, dann weiß ich, das ist der Apfel und dann kann ich dann weiter übertragen auf das Augapfel, nein, auf den Apfel. Auf jeden Fall. Wir haben in eine Aussage, dass Gott sein Volk wie sein Augapfel hütet und wehe dem, dass das antastet. Und das ist gerade in der Zeit, in Zeiten, die wir auch erleben, das, was Israel erlebt, sagt man, guck mal, da tastet doch jemand eben Gott an, sein Augapfel. Also man muss doch reagieren, wird er reagieren? Und das beanspruchen ja ganz, ganz viele für sich. Das kommt hier alles aus Sacharja, dass er auf den Ölberg kommt und er sich teilen wird und all diese, das ist Sacharja. Also es gibt viele, viele Aussagen, die wir so aus dem Kontext gerissen kennen. Viele gebrauchen das in ihrem Kontext, in ihrer Theologie, in ihrem Endzeitverständnis, Israelverständnis wird das gebraucht, finden wir in diesem Buch. Und beim Lesen merke ich, da steht's. Aber wie passt das alles zusammen? Und wie gesagt, als ich das durchgearbeitet habe und mit der Perspektive, mit der ich an die Schrift herangehe, das Evangelium von Jesus zu entdecken, dann begann das für mich zu leuchten und Freude zu machen. Und ich dachte, schade, dass ich jetzt nur eine Einleitung dazu machen darf. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn ich eben Galaterbrief in der Bibel schon durch habe, dann darf ich wieder ins Alte Testament, darf wieder ein Buch nehmen, vom Alten Testament her Jesus Christus und sein Evangelium verkündigen. Und dann habe ich gesagt, ich mache Sacharja. Das Spannende ist, oder das, warum ich das jetzt so einleite, ist, vor eben 11 Jahren, als wir Haggai gemacht haben, haben wir uns mit einem Propheten beschäftigt, der in der gleichen Zeit zum gleichen Volk in die gleiche Situation sprach. Da waren es 2 Kapitel, hier sind ein paar mehr. Aber die Situation ist die gleiche und von daher ist die Botschaft eigentlich auch die gleiche. Das erleichtert natürlich all den Haggai-Kundigen und all denen, die da in diesen Dingen fest sind und das schon verstanden, angenommen haben und diesen Hintergrund haben und dieses Wissen haben, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht gehört haben, kann sein, dass das ein neuer Zugang sein wird. Und meine Herausforderung war beim Vorbereiten und Überlegen, wie ich dieses Buch mit euch durcharbeite und wie ich da euch hineinführe, dass ich muss ein gutes Verhältnis finden, dass ich die alten Hasen daran erinnere, was wir gelernt haben und nochmal einfach abhole gedanklich, dass wir wissen, das sind die Werkzeuge, das ist unsere Art, wie wir die Bibel lesen. Und die neu dazugekommen sind, die eben vor 11 Jahren nicht da waren, die diese Dinge nicht gehört haben, vielleicht auch noch nicht verstanden haben, dass ich das denen auch beibringe, damit sie eben nicht abgehängt werden. Versteht ihr so mein Dilemma? Und jetzt nicht nur bei uns hier vor Ort, sondern auch in der Übertragung. Da grüße ich ganz herzlich auch von dieser Stelle gleich. Von daher ist es für mich weniger inhaltlich eine Herausforderung, sondern in der Art und Weise, wie ich es mache. Das Erste, wonach ich gerade gefragt wurde, nachdem ich in die Tür hineinkam, wie lange ich wahrscheinlich dafür brauchen werde. Also, vielleicht habt ihr schon durchgerechnet, in Hagai 2 Kapitel, 2 Jahre, und dann rechnet man das hoch, kam eine Vermutung schon auf 7 Jahre ungefähr. Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir brauchen werden. Und das Schöne, mittlerweile bin ich auch da entspannt. Aber was ich nochmal sage, ich habe nie vor, lang zu machen. Wirklich, ich habe nie vor, das Ganze in die Länge zu treiben und sagen, jetzt zeige ich es Ihnen und mache daraus halt 14 Jahre jetzt. Nein, ich würde gerne mit euch so einen Abschnitt, eine Bibelstunde und dann ist fertig und dann ist es kompakt. Ihr habt es vielleicht noch nicht ganz vergessen, aber in dem Maße, wie der Herr gibt, gebe ich weiter. Und wenn er gibt, gebe ich weiter. Wenn er nicht gibt, dann ist fertig. Und das ist bis jetzt die Art und Weise, wie ich hier meinen Dienst von dieser Kanzel getan habe. Und dementsprechend bestimmt der Herr die Länge und die Jahre, wie lange wir in einem Buch sind. Das heißt, das, was er uns durch sein Wort zu sagen hat. Ich bin selbst natürlich gespannt und wie viel Zeit wir dafür brauchen werden. Keine Ahnung. Es kann schnell sein, es kann aber auch lange sein, es kann alles sein. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja nicht jetzt schauen, wie schnell kriegen wir ein biblisches Buch durch oder wie lange können wir in dem bleiben, sondern es geht uns um die Botschaft. Wir wollen es verstehen. Wir wollen das Evangelium von Jesus Christus auch aus diesem Teil der Schrift verstehen. Und von daher werden wir uns die nötige Zeit dafür nehmen, die es braucht, um es zu verstehen. Und wenn ich den Eindruck habe und die Last auf dem Herzen habe, in etwas zu bleiben, etwas mehr zu erklären, da werde ich mir die Zeit nehmen. Wenn ich den Eindruck habe, ich kann jetzt weitergehen, dann werde ich auch weitergehen. So wie ich es gerade am Sonntag zum Beispiel gemacht habe, beim 7. Test. Da hatte ich auf dem Herzen, ich kann es abschließen, obwohl wir noch viele Verse von uns hatten. Aber nach meinem Anliegen und auf meinem Herzen dachte ich, es ist genug und es ist verstanden worden. Jetzt habe ich gerade gesagt, dass als wir Hagai gemacht haben, wir uns mit dieser Thematik schon auseinandergesetzt haben. Ich werde euch auch nicht heute, aber ich werde euch in den nächsten Bibelstunden auch ein bisschen in den historischen Hintergrund hineinnehmen, in welcher Situation, warum Zacharia das schrieb, dass wir ein bisschen uns daran auch erinnern, woher das kommt und wann das Ganze geschah. Aber so viel möchte ich euch heute schon mal sagen, dass als Gott sein Volk strafte und es ins babylonische Exil schickte, verhängte 70 Jahre des Gerichts bzw. der Läuterung dieses Volkes und holte es nach 70 Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Es kehrten nicht alle zurück, es kehrte ein Überrest zurück und dieses Volk begann wieder den Tempel zu bauen. Sie begann zuerst den Altar zu bauen, das ist ein Opferaltar, dann begannen sie die Grundmauern zu legen des Tempels, der Tempel wurde gebaut. Nachdem der Tempel gebaut wurde, wurden dann auch die Stadtmauern und die Stadt aufgebaut. Und das ist die Zeit der Rückführung und der Wiederaufbau des Tempels, beziehungsweise Jerusalem, der Stadt, Zion. So, das ist ungefähr ganz grob der Kontext. Und in dieser Zeit, und für diese Zeit, haben wir 3 Propheten, die uns da begleitet haben, für uns das aufgeschrieben haben, damit wir wissen, was da passiert. Und der erste, den wir kennen, das heißt die letzten 3 Propheten, der erste von ihnen war Hagai. Der zweite war Zacharia und der dritte, wer weiß es, Maleachi. Das sind die letzten 3 Propheten im Alten Testament, zumindest in unserem Kanon, in unserer Bibel. Und diese 3 begleiteten diesen Aufbau und haben, während sie die Rückführung miterlebt, begleitet, das Volk Gottes ermutigt, gestärkt, ausgerichtet haben, weil Gott ihnen die Botschaft gab, haben sie das aufgeschrieben und haben dadurch aber schon die Grundlagen gelegt für das, was kommen sollte. Und da nehme ich euch heute wieder, ich hole die einigen ab, aber für die anderen möchte ich euch das euch zeigen, wie wichtig das ist, bevor wir weitermachen. Jetzt ist es so, dass alle diese drei Propheten einen Schwerpunkt hatten. Das heißt, als Haggai prophezeit hatte und der Herr den Haggai gebraucht hatte, dann hat er einen Schwerpunkt in seiner Botschaft gehabt. Und wer weiß noch, um was ging es im Propheten Haggai? Ganz genau, habt alle richtig das gesagt, innerlich und äußerlich. Es ging um den Tempel. Es ging um das Haus Gottes. Könnt ihr euch erinnern? Baut das Haus. Und sie fingen das Haus zu bauen und dann sah das so kläglich und so klein und nicht so schön wie das Haus Salomos. Und die weinten da und die waren so frustriert. Wie sollen sie aus diesen Trümmern ein herrliches Haus bauen, etwas, was Gottes würdig ist? Salomo hat so ein Ding dahingestellt und wie sieht das jetzt aus? Und sie waren sehr deprimiert. Und da hat Gott den Propheten Haggai geschickt, der hat sie ermutigt, oder? Und da hat sie ermutigt, und was hat er gesagt? Was war die Ermutigung? Er hat nicht gesagt, hey Leute, kommt, das schafft ihr schon. Hey, sieht gar nicht so schlecht aus. Das war nicht die Botschaft. Die Ermutigung lag darin, Gott hat gesagt, dass, auch wenn das jetzt echt kläglich aussieht, was sie gebaut haben, aber das was Eigentliche, was Gott bauen wird, weit größer, weit herrlicher, weit kostbarer und schöner sein wird, als es alles bisher da war. Also verheißt Gott durch den Haggai inmitten dieser Situation, dass er ein Haus bauen wird, das die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit widerspiegelt wird. Und wir haben gesehen, dass es, von welchem Haus da die Rede war, dass dieses Haus, das ist die Gemeinde. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib. Dieses Haus wird davor geschattet und so haben wir, als wir das Buch Haggai durchgearbeitet haben, uns letztendlich mit der Gemeinde beschäftigt und was wichtig ist für die Gemeinde, was wichtig ist um dieses beim Aufbau der Gemeinde. Als sie dieses Haus aufgebaut haben, dann hat Gott gesagt, was meint ihr, ist es okay, wenn Unreine einfach an diesem Haus mitbauen? Wie ist das, wenn man unrein ist und was Reines berührt? Wird es unrein oder rein, das was man berührt? Und so hat er angefangen auszurichten, wer arbeitet da, wer darf daran arbeiten, wer sollte darin arbeiten, was ist dieser Ort, für was ist er überhaupt bestimmt. Das, all diese Dinge, die haben wir uns im Buch Haggai angeschaut. Wenn es dich jetzt interessiert, dann warte ein paar Jahre und dann höre Haggai nochmal nach. Aber wenn ich sage, hör es jetzt nach, dann musst du halt noch ein bisschen Arbeit leisten. Aber einfach für uns ist jetzt wichtig, dass beim Propheten Haggai der Fokus auf dem Haus lag. Der Fokus bei Sacharja liegt woanders. Auch wenn es während der Zeit des Tempelsbaus auch war, das hat sich überschnitten, das gucken wir uns an, die Datierung. Wir werden auch sehen, wann, was, wer gesagt hat, das zeige ich euch. Aber die Botschaft Sacharjas war eine andere. Gott gebrauchte Haggai, um etwas Konkretes ihnen zu sagen und sie da in einer bestimmten Wahrheit zu ermutigen und dadurch zu prophezeien und das Evangelium dadurch zu verkündigen. Er gebrauchte zu gleicher Zeit aber auch einen anderen Propheten. Und wie schön ist es, dass es nicht nur einen gibt, oder? Ich weiß nicht, wahrscheinlich denkt man zum Beispiel Jesaja und dann denkt man, Jesaja war der Einzige zu der Zeit. Oder so. Nein, es gab noch mehrere. Gott gebraucht nicht nur einen. Gott ist der Eine und er ist der Einzige, aber er gebraucht seine Werkzeuge und das sind viele. Und er gebraucht, so wie wir es in Evangelien haben, verschiedene Evangelisten, um sein Evangelium von verschiedenen Perspektiven zu beschreiben. So gebraucht auch hier unterschiedliche Propheten, um das Kommen des Messias, um das Kommen des Evangeliums, des Neuen Bundes, des Aufrichtung des wahren Hauses, der wahren Rettung, um das zu zeigen, gebraucht auch verschiedene Propheten, die aus ihren verschiedenen Perspektiven Dinge beleuchtet haben. Bevor ich sage, was Sacharja für einen Schwerpunkt hatte, sage ich euch, was Maleachi, der Letzte, für einen Schwerpunkt hatte. Bei ihm stand das Volk im Mittelpunkt. Also Haggai ging es ums Haus. Da geht es die Thematik des Hauses. Das Haus ist der Tempel. Bei Maleachi ging es um das Volk. Was ist Gott, wer ist und was ist Gottes Volk? Welches Volk liebt Gott? Was ist nicht sein Volk? Und dann mit dieser Erwartung, dass am Ende, dass die Kinder zu den Vätern, die Väter zu den Kindern, die Herzen ausgerichtet werden. Da geht es um das Volk. Aber Sacharja, bei diesem Propheten hat Gott ihn gebraucht, um uns auszurichten auf die Stadt. So, da ist nicht der Tempel im Fokus, sondern die Stadt. Jerusalem ist im Fokus. Wenn ihr mit mir zum ersten Mal in dieser Reihe Sacharja 1 aufschlagt, ich lese es euch nur an, das ist für mich der Schlüsselvers und werde aber später im Laufe der Auslegung dazu kommen, es erklären und vertiefen. Aber nur mal, damit ihr versteht, warum ich glaube, dass es hier ums Haus geht und was ist, das ist für mich der Schlüsselvers. Sacharja 1, ich lese ab Vers 16. Darum so spricht der Herr. Ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt werden. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen. Meine Städte sollen noch überfließen vom Guten, und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Das ist die Botschaft. So, Haggai verkündigte den Bau. Gott baut ein Haus, er baut sein Haus. Und er wird die Kostbarkeiten aus allen Nationen holen und wird dieses Haus herrlich machen, voller Kostbarkeiten. So dort haben wir gelernt, dass diese Kostbarkeiten, die Edelsteine und Gold und Silber und all das, nicht Materialien sind, sondern dass es Menschen sind. Und wenn es heißt, dass er die Kostbarkeiten aus allen Nationen holt, dann waren wir eben dann im Petrusbrief zum Beispiel, und dann heißt das hier, kostbare Steine, aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. So, da haben wir gelernt, dass diese Kostbarkeiten und dieses Bau des Hauses aus Menschen aller Nationen geschehen wird. Hier sagt er und verspricht er, er wird die Messschnur nochmal ausstrecken. Messschnur ist, man misst etwas und dann ein Architekt oder einer, der baut, der Victor hat heute tauscht er 2-3 Mal auf, ich hoffe es okay, hat mir so eine schöne Kanzel hier gebaut. Und dann abgemessen und dann gab es einen Plan und das muss so dick, so breit, so hoch sein und dann wurde es nach dem gebaut. Und dann ist es fertig, wenn alles nach dem Maß entsprechend gebaut ist. Wenn es tiefer ist, kürzer ist, dann ist noch nicht fertig. Ihr versteht das Bild? Das heißt, wenn etwas gemessen wird, wird überprüft, ist das jetzt fertig, ja oder nein. Gott hat nicht nur mit dem Haus, mit dem Tempel einen Plan, sondern er hat auch mit seiner Stadt einen Plan. Und da gibt es ein Maß. Das heißt, die Größe, die Breite, die Länge, wer weiß es, wie viele Ellen sind das? 144, richtig? Ihr denkt, hey, wovon das redet er? Dann enden wir irgendwann mal in der Offenbarung. Und dann werden wir das sehen, dass es gibt ein Maß für die Stadt. Das heißt, es ist bei Gott fest geplant, bis in letzte Mauer und Ritze und alles ist bei Gott fest. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Er wird diese Stadt bauen und sie wird so dastehen, wie er geplant hat, wie er vor Grundlegung der Welt sich das erdacht hat, so wie diese Stadt sein sollte. So mit dem Tempel, so kommt auch mit der Stadt ans Ziel. Und er redet und sagt, denn dass er Zion trösten wird. Warum Zion? Auch das werden wir uns nochmal anschauen. Und dann sagt er, und Jerusalem nochmal erwählen. Warum noch einmal? Hat er nicht Jerusalem schon erwählt? Ganz genau, hier merken wir, hier geht es nicht um das Jerusalem auf der Erde. Abgesehen davon, als Sacharja gerade diese Prophezeiung spricht und das aufschreibt, hat er ja in Jerusalem und in das Volk Israel aus Babylon herausgeführt. Er hat sie nach Jerusalem gebracht. Sie bauen gerade an die Stadt. Also zu sagen, noch einmal erwähnen. Warum? Er hat es ja schon getan. Also spricht er noch von einem zukünftigen nochmal. So wie der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 4 sagt, dass Gott sein Volk schon einmal in die Ruhe zwar gebracht hat, aber diese Ruhe war keine wirkliche Ruhe. Josua hat es zwar getan, aber er sagt, es gibt noch eine Ruhe, die aufsteht. Und damit macht er deutlich, dass diese Ruhe nicht im verheißenen Land auf der Erde ist, sondern dass das eine andere Ruhe ist, die noch aussteht. Und glücklich und es sind alle, die in diese Ruhe hineingehen, denn dann ruhen sie von ihren Werken. Also ist die Ruhe in der Gerechtigkeit Jesu, in die Ruhe von unseren eigenen Werken. Das ist der wahre Schabbat, in Christus zu ruhen. Deswegen sagt er, kommt her zu mir, alle mühseligen Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Von was? Von euren Werken. Ich habe alles getan. Und von daher, in gleicher Weise spricht hier Gott, und jetzt rückt nicht nur das Haus, also rückt nicht nur das Haus in den Fokus, sondern hier rückt die Stadt in den Fokus. Und hier sind wir in der ganzen Thematik von dem neuen Jerusalem. Was Gott mit diesem neuen Jerusalem vorhat, was dieses neue Jerusalem ist, wie das aufgerichtet wird und all diese Dinge. Und das ist das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, dass wir das im Blick haben, wenn wir durch die Verse durchgehen, wenn wir durch die Kapitel durchgehen, durch die einfacheren, aber auch schwierigen, dass wir das im Blick haben. Von was reden wir? Ich erinnere euch auch da, bei der Auslegung der Schrift gibt es einfachere und es gibt schwierigere Stellen. Und gerade bei den schwierigeren Stellen oder schwierigeren Versen und Aussagen, wenn man nicht weiß, um was es geht, dann ist der Raum für Spekulationen dann groß. Und der eine sagt, ich denke, das bedeutet das, ich denke, das bedeutet das. Keine Ahnung, wenn ich irgendwas in die Hand bekomme und ich weiß nicht, was ich in der Hand habe, dann kann ich darüber spekulieren und ich kann es dem anderen zeigen und sagt, ah, für mich sieht das so aus, und der andere sagt, für mich sieht das so aus. Aber wenn jemand mir, wenn jemand mir hingesagt, das Teil gehört zum Klavier, dann hört die Spekulation auf. Ach so, das ist eine Taste. Ja, und dann guckt man, das ist eine weiße Taste, und dann gucke ich, nach da passt sie rein, und dann sehe ich, da fehlt ja eine und so weiter. Ihr versteht das Prinzip? Das heißt, wenn ich weiß, wohin etwas hineingehört oder dazugehört, dann kann ich das bestimmen, und dann schließe ich dadurch aber automatisch alle Spekulationen und komischen Deutungen aus, weil ich sage, aber ich denke, das gehört zu einer Gitarre oder so. Und ich sage, nein, gehört es nicht, eine Gitarre sieht einfach anders aus. Und von daher ist es bei der Auslegung der Schrift genauso wichtig, dass wir wissen, um was geht's. Was ist die Botschaft? Und wenn, dass wir dann diese Aussagen dann immer auch in diesen Kontext hineinstellen und von daher fragen, wie passt es da mit hinein? Und darum ist das Erste, was wir machen müssen, erstmal die Botschaft für uns herausarbeiten, damit wir wissen, um was es eigentlich hier geht. Also zusammenfassend nochmal, wir haben die letzten drei Propheten im Alten Testament, die das Volk Israel nach dem Fleisch, das irdische Volk, das gab es buchstäblich. Gott hat das herausgeführt aus der Gefangenschaft, den Rest hat er ausgeführt. Warum den Rest? Und auch das werden wir sehen. Er hat es herausgeführt und ihnen den Auftrag gegeben, das Haus zu bauen, den Tempel, die Stadt wieder herzurichten und als Volk ihm und für ihn zu leben. Und diese drei Propheten, Haggai, Zacharia und Maleachi, hatten den Auftrag, dieses Projekt zu begleiten. Gott sandte sie als Verkündiger seines Wortes, und er sprach durch sie zu ihnen. Und in ihre Schwierigkeiten, in ihre Situationen, in ihre Kämpfe, in ihre Unwissenheit, auch in ihre Sünde hinein, sprachen die Propheten immer in diesem Kontext und haben das Volk immer und immer wieder ausgerichtet, damit sie das tun, was Gott wohlgefällig ist. In den nächsten Bibelstunden, dann werde ich euch in den Kontext mit hineinnehmen. Wir schauen uns werden ein bisschen in die Bücher hineinschauen, die uns helfen, den Hintergrund zu arbeiten, zum Beispiel Jeremia oder wie Esra und Nehemia. So, da nehme ich euch in ein, zwei, drei Bibelstellen mit hinein. Aber für heute, denke ich, muss das erstmal mal reichen, dass wir das ganz grob einordnen. Für die verbleibende Zeit, für die verbleibende halbe Stunde, habe ich etwas vor. Ich würde gerne euch gleich zu Beginn das Gefühl geben, wir studieren Zacharia. Ja? Und man könnte jetzt anfangen, eben den ganzen Kontext zu erarbeiten, die Gliederung und all diese Dinge. Und dann dauert es halt eine Weile, bis wir dann zu einem Text kommen. Und ich würde gerne, dass ihr heute schon mit mir einen Text gelesen habt und dass wir ein Gespür bekommen, wie wir diesen Propheten erarbeiten und was für uns wichtig ist. Und ich dachte, die ersten Verse in Kapitel 1, Vers 1 bis 6, eignen sich gut, um in diesen Brief hineinzukommen, um die Botschaft zu erfassen, das Anliegen zu erfassen. Und ich nutze gleich diese Verse, um euch, wie gesagt, die alten Hasen daran zu erinnern, an die Werkzeuge, und die neuen, die dazugekommen sind und Teil unserer Ortsgemeinde sind, und wir sind froh und sehr, sehr froh darüber, dass ihr auf dem gleichen Stand seid. Lass uns die ersten sechs Verse in Zacharia 1 lesen. Im achten Monat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Zacharia, dem Sohn Berechias, dem Sohn Idos. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter, denen die frühen Propheten zuriefen. So spricht der Herr der Herrscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich, spricht der Herr. Eure Väter, wo sind sie? Und die Propheten, leben sie ewig? Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter denn nicht erreicht? Und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Herrscharen vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten uns zu handeln, so hat er mit uns gehandelt. Das ist der Einstieg in diesen Brief. Und hier bekommen wir die Stoßrichtung, hier bekommen wir eine Grundsatzhaltung, wie wir das hier zu lesen haben, um was hier geht. Wir bekommen eine Warnung, was wir nicht machen dürfen. Was meine Meinung, ein Großteil der Christen und Bibelleser machen, wenn sie das Alte Testament lesen, die übersehen die Warnung, die hier Gott von Anfang an hier ausspricht. Die Warnung ist, macht nicht wie eure Väter. Geht mit den Propheten nicht so um wie eure Väter. Behandelt sie nicht so wie eure Väter. Ignoriert nicht das, was ich gesagt habe. Versteht, was ich gesagt habe. Denn sie haben es nicht verstanden. Hat Gott geredet? Er hat geredet. Hat Gott gesagt? Er hat es gesagt. Und er sagt, haben die Worte euch nicht erreicht? Haben eure Väter nicht? Sie haben erreicht. Gott sandte immer und immer und immer und immer Propheten und sie offenbarten Gottes Willen. Haben sie es nicht gehört? Natürlich haben sie es gehört, aber sie kehrten nicht um. Warum? Sie verstanden es nicht. Sie begriffen nicht, um was es ging. Und diese Fehler sollten diese Generation nicht begehen. Diesen Fehler sollten nicht nur diese Generation nicht begehen, sollten auch die nächste Generation nicht begehen und sollte auch unsere Generation nicht begehen, fahrlässig mit den Propheten umzugehen. Und wenn wir uns hier mit dem Sacharja beschäftigen, dann beschäftigen wir mit einem von diesen Propheten, den Gott gesandt hat. Und Gott sagt, aufpassen, wie wir damit umgehen, aufpassen, wie wir lesen. Und auch dabei, auch wenn ich weiß, dass einige auch darauf warten, bis ich Sacharja auslege, und was ich mit Sicherheit auch freuen, dass ich jetzt mich an dieses Buch endlich wage, aber ich bin mir auch sicher, dass einige darunter sind, die einfach neugierig sind, wie ich das auslege. Wie ist man das auszulegen, wie ist der Augapfel auszulegen, wie ist dann der Ölberg, der gespalten wird, auszulegen, wie diese 1000 Männer, die sich an einen Rockzipfel, das einen Juden klemmen, wie ist das, wenn es die Motivation ist, Neugier, wie kann man diese Bibelstellen auslegen, wie kann man sie verstehen, wenn das alles ist, dann sage ich das Gleiche, wie ich immer wieder sage beim Auslegen der Offenbarung, dann ist es gefährlich, das ist eine falsche Grundhaltung. Wenn wir Gottes Wort aufschlagen, wenn wir es lesen und suchen es zu verstehen, dann suchen wir aus einem Anliegen es zu verstehen. Wir wollen Gottes Wort hören. Wir wollen verstehen, was er zu uns zu sagen hat. Herr, rede. Was hast du zu sagen? Uns durch Sacharja. Und nicht, hey, was ist das, dieses Wort? Was ist dieses Beispiel? Das können auch Menschen tun, die nicht wiedergeboren sind und die ein Interesse an Gedankenspielerei, die an Rätseln Interesse haben, an Geschichte haben, vielleicht sogar Geschichte Israels haben. Oder andere sind daran interessiert, aus akademischen Gründen sowas durchzuarbeiten, andere aus sprachlichen Gründen. Es gab viele, viele Gründe, Anliegen, warum man die Bibel liest und studiert. Wir wollen Gottes Wort hören. Er spricht. Und er spricht heute noch. Das ist das Gute, dass er noch redet. Und wir wollen verstehen. Was hat er uns zu sagen? Herr, was willst du uns sagen? Was willst du mir sagen? Darum geht's. Und wenn wir nicht in dieser Haltung das Wort Gottes lesen, dann bleibt es übrigens tot. Und ein Tag und eine Bibelstunde ist es Erkenntnis und die nächste Bibelstunde ist es langweilig. Hat mir nichts gesagt, weil da war nichts Neues für mich oder so. Die Herzenshaltung ist, dass Gott zu uns redet und dass er zu uns ruft und dass wir auf ihn reagieren sollen. Das, was wir hier haben, da hat jemand erwartet schon, das, was wir hier haben, oder der Einstieg in dieses Buch ist, bevor es wirklich ins Eingemachte geht, bevor wir Visionen lesen, wir haben einige Träume lesen, einige Bilder, die Gleichnisse, die nicht einfach zu deuten sind, bevor das Ganze beginnt, auch für Sacharja beginnt, beginnt dieser Abschnitt und beginnt dieses Buch so mit einer Mahnung zur Buße. Kehrt um. Deswegen schaut mal, Vers 2. Der Herr ist heftig erzürnt gewesen. Mit großem Zorn war er zornig, ist im Hebräischen so beschrieben. Also nicht einfach, er war sauer, das ist zu wenig. Die Bibel beschreibt im Psalmen, dass seine Nasenlöcher sich bewegt haben. Das machen Stiere so, wenn sie da stehen und scharren, nach unten gucken und die Nasenlöcher. Das ist das Bild. Da willst du nicht dem begegnen und sagen, kuschel, kuschel, streichel, streichel. Ja, Haustier, willst du was essen? Da willst du weg. Ja, das ist das Bild. Heftig erzürnt gewesen. Und über wen? Über eure Väter. Okay, vergesst nicht die Geschichte. Vergesst nicht die Vergangenheit. Macht nicht die gleichen Fehler. Schaut mal, der Herr führt sie zurück. Er bringt sie aus diesem Gericht wieder zurück. Er holt einen Überrest. Und das Erste, was Gott sagt, bevor wir starten, bevor wir wieder aufbauen, bevor, passiert was da draußen, gell? Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen oder ihr den Auftritt, bevor wir starten, vergesst nicht, macht nicht die gleichen Fehler wie eure Väter. Denn warum? Dann ist mein Zorn wieder da. Und er erinnert sich, sagt, der Herr war heftig erzürnt gewesen über eure Väter. Und du sollst zu ihnen sagen, Sacharja, ich war sehr zornig, richtig? Richtig. Jetzt sag zu ihnen, kehrt um zu mir. Das ist das Erste. Kehrt um. Umkehr bedeutet Umdenken. Sinnesänderung. Das, was wir im Griechischen, das berühmte Wort, wer weiß es? Metanoia. Das ist das Wort. Das heißt Sinnesänderung. Ich habe so gedacht und jetzt merke ich, das war falsch. Ich denke um. Damit geht einher. Ich bin früher so gelaufen in diese Richtung, dann merke ich, das ist aber eine falsche Richtung. Und ich drehe mich um und laufe in die gegengesetzte Richtung, in die richtige Richtung. Das ist Buße tun. Buße tun nicht, ist nicht einfach sagen, es tut mir leid. Das ist nicht Buße. Zu Buße tun gehört weit mehr als nur sagen, sorry. Buße tun bedeutet, ich habe verstanden, das war falsch. Ich habe verstanden, das ist nicht richtig. Ich habe verstanden, ich habe gegen dich gehandelt und bin von dir weggelaufen, habe einen falschen Weg gewählt. Ich habe verstanden, ich denke um, ich ändere meinen Sinn, mein Denken ändert sich und ich drehe mich um und ich mache das nicht mehr. Herr, ich mache es nicht mehr. Was Gott sagt, macht nicht die gleichen Fehler wie eure Väter, kehrt um von ihren Wegen, macht nicht das, was sie gemacht haben. Was haben sie gemacht? Was hat Gott so zum Zorn gereizt? Was hat Gott dazu bewegt, sie so zu bestrafen? Lest mit mir weiter. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Scharen, und ich werde mich zu euch umkehren. Übrigens, was für eine herrliche Verheißung, oder? Kommt zu mir, ich stoße euch nicht weg. Kehrt um zu mir, ich wende mich euch zu. Das, was wir hier haben, sucht mich und ihr werdet finden. Klopft an und ich mache euch auf. An wem liegt es nicht? Am Herrn. An ihm liegt es nicht, dass er weit fern ist, dass er nicht hört, dass er nicht eingreift, sondern es liegt an uns, wir laufen weg. Wir hören nicht auf ihn, wir beachten ihn nicht. Und der Herr sagt, kommt doch zu mir. Kommt her zu mir, alle mühseligen und beladen. Das ist, was Jesus sagt. Das sind die Worte. Kommt her zu mir. Gott ruft. Und dann kommt etwas, was mir 11 Jahre seitdem in Erinnerung bleibt. Herr der Herrscharen. Einer meiner Lieblingsnamen, Herr der Herrscharen. Wie oft habe ich das gerade gelesen im Abschnitt? Permanent, gell? Ist euch aufgefallen? Ihr seid so gut. Immer wieder, schaut mal, Herr der Herrscharen in Vers 3 mehrmals, dann bis zum Ende. Es redet hier der Herr der Herrscharen. Wir haben uns damit damals im Buch Hagei damit beschäftigt, warum der Herr der Herrscharen. Und es macht deutlich, Und wir machen das diesmal nochmal, vielleicht nicht mehr so umfangreich. Wer hier redet, der absolut Allmächtige, der alles in seiner Hand hat. Vor wem sollten wir uns fürchten, wenn unser Herr der Herr aller Herrscharen ist? Aller Mächte, aller Armeen, aller Aufstellungen, aller Abteilungen, ob im Himmel Herrscharen oder auf Erde Herrscharen. Und es gibt einen König der Könige, Herr aller Herren, Herr aller Herrscharen. Und er spricht und sagt, kommt zu mir. Wie wichtig ist das im Kontext des Aufbaus des Tempels gewesen, in Anfeindungen, in Angriffen, in all diesen, dieses Haus zu bauen, in dieser Hilflosigkeit, wie können wir so ein herrliches Haus bauen? Und der Herr sagt, ich bin der Herr der Herrscharen, macht's, ich bin mit euch. Wie wichtig ist das, am Anfang zu verstehen, wenn es darum geht, das Haus, nicht das Haus, sondern die Stadt zu bauen. Wenn eine Stadt gebaut wird, dass man weiß, wer einen zu sich ruft und wer darauf aufpasst. Wer dahinter steckt. Es ist der Herr der Herrscharen. Denn dieser Bau ist alles andere als einfach. Der geht übrigens schon seit knapp 2000 Jahren. Wird ein Haus gebaut, nicht nur ein Haus, die Stadt gebaut. Hesekiel hat diese Stadt gesehen als eine Baustelle. Und Johannes hat sie gesehen, fertig hergestellt, vom Himmel her kommend. Bis dahin ist die Zeitspanne von Kämpfen, von Angriffen, von Verfolgungen, von Verführungen. Aber diese Stadt wird gebaut. Und wisst ihr, wer dahinter steht? Der Herr, der Herrscharen. So eine herrliche Botschaft. Und damit wir von vornherein wissen, mit wem haben wir es hier zu tun? Wer redet zu uns? Wer spricht über all diese Dinge? Wird uns dieser Name, Herr der Herrscharen, Herr der Herrscharen, Herr der Herrscharen, es ist absolut klar, wer hier redet, Herr der Herrscharen. Mit wem wir es zu tun haben, Herr der Herrscharen. Also, Vers 3 noch einmal. Und du sollst ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscharen, und ich werde mich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter, jetzt. Der Herr ist erzürnt gewesen über eure Väter. Die haben etwas getan, was die jetzt nicht tun sollen, sagt der Herr der Herrscharen. Seid nicht wie eure Väter. Was haben die Väter getan? Denen die früheren Propheten zuriefen. Der Herr hat schon mal geredet. Die sind nicht die Ersten. Die Zacharia ist nicht der erste Prophet, durch den Gott spricht. Gott hat schon zahlreiche Propheten. Und wir kennen allein von der Schrift schon viele. Und wir kennen viele nicht, die schon mal geredet haben, die wir nicht in der Bibel haben. Aber Gott hat immer und immer und immer, der Herr der Herrscher hat geredet. Und er sagt, macht's nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten zuriefen. Und jetzt kommt Doppelpunkt. Und jetzt schaut mal, was der Herr zurief durch die frühere Propheten. So spricht der Herr, der Herrscharen. Ich habe mich ihnen schon vorgestellt. Ich habe ihnen schon gesagt, wer ich bin. Ich habe schon zu ihnen gesprochen. So spricht der Herr, der Herrscharen. Kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren bösen Taten. Ich habe sie doch schon zu mir gerufen. Ich habe sie doch schon aufgefordert, Buße zu tun. Ich habe das doch schon getan. Permanent habe ich es getan. Und was haben sie dann gemacht? Als ich kam und sagte, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe. Als ich kam und als ich das verkündete, was haben sie gemacht? Schaut mal, hier steht Aber. Ja, es gibt ein gutes Aber und ein schlechtes Aber, ein menschliches Aber, ein göttliches Aber. Ich mag keine menschlichen Abers. Wenn man zu mir kommt, Herr Willi, danke für die Predigt, Aber. Es ist ein menschliches Aber. Hast du gut gemacht, aber? Dann weiß ich, okay, das ist nur Höflichkeit. Aber es gibt ein göttliches Aber. Aber der Herr. Und wir finden das in der Schrift immer wieder, wenn eine Wendung kommt. Aber der Herr, ihr habt es böse gemacht. Lukas hat uns, oder nimmt uns gerade mit hinein in Josefs Geschichte. Aber der Herr macht Gutes daraus. Ihr so, aber der Herr anders. Also schaut mal. Aber sie hörten nicht und merkten nicht auf mich. Das ist es. Warum ist der Herr zornig? Nicht, weil sie Fehler gemacht haben. Denn wir machen Fehler. Nicht, weil sie gesündigt haben. Wir sündigen. Das weiß der Herr. Das ist nicht der Punkt. Sie hören nicht, wenn ich rede. nicht die Fehler, nicht die Sünden. Dafür gab es Sündenvergebung, dafür gab es die Opfer, dafür gab es etwas, damit das trotzdem möglich ist. Aber der Herr sagt, hört, kommt zu mir, wenn ich zu euch rede, kehrt zu mir zurück. Sie hört nicht und merkt nicht auf mich. Das hat mit ihnen nichts gemacht. Hat sie gelangweilt, nicht aufgemerkt, oh, da hatte der Herr gerade geredet. Sie merkt nicht einmal auf. Ich würde sagen, die merkt nicht einmal, dass der Herr redet. Na ja, wieder so eine Predigt, wieder so eine Bibelstelle, verstehe eh nicht. Sie merken nicht mal, dass der Herr, das ist so eine schwierige Situation in meinem Leben, oh, gerade ist das so, warum ist das so, meine Krankheit und hier und da. Man merkt nicht, der Herr redet. Der Herr redet. Er redet zu uns, zu unseren Herzen, macht die Herzen weich. Aber sie merken nicht auf. Aber sie hörten nicht und merkt nicht auf mich, spricht der Herr. Und dann, eure Väter, wo sind sie? Und eure Propheten, leben sie ewig? So, was ist die Frage? Bleiben sie? Sind sie noch da? Was ist mit ihnen passiert? Wo sind sie? Wo sind eure Väter? Tot. Die leben nicht. Die Propheten, reden sie die ganze Zeit? Bleiben sie bis in Ewigkeit? Nein, die sind auch tot. Das heißt, das hört auch auf. Doch meine Worte und meine Vorhaben, die ich meinen Knechten, den Propheten, gebot, haben sie eure Väter nicht erreicht? Die Väter, die sind nicht mehr da. Die Propheten sind auch nicht mehr da. Aber haben die Propheten ihre Aufgabe nicht erfüllt? Doch. Haben sie ihnen das alles verkündigt, was Gott ihnen zu sagen hat? Natürlich. Aber was haben sie getan? Sie merkten nicht auf sie. Sie hörten sich das nicht an. Sie nahmen das nicht an. Und wisst ihr, was dann passiert? Sie sind nicht mehr da. Das Schöne ist, nach diesem, wenn ich die Aufgabe hätte, die Verse einzuteilen, gäbe es bei mir 7 Verse, das wisst ihr, nicht 6. Und der 7. Vers würde hier jetzt anfangen. Und sie kehrten um und sagten, wer sie? Es ist jetzt nicht so, ja, was ist mit euren Vätern passiert? Kehrten sie um? Hörten sie auf mich? Und dann sagt, ja, und sie kehrten um. Nein, nein, sie kehrten nicht um. Wer kehrt um? Zu denen Sacharja redet. Sie hören das jetzt, dass Gott warnt. Sie hören, dass Gott sagt, bevor wir jetzt an den Bau gehen, kehrt zu mir um. Hört, was ich sage. Hört, was die Propheten sagen. Sacharja, wisst ihr, was Gott tut? Er bereitet das Reden Zacharias vor. Seid ihr bereit, auf Propheten zu hören? Wollt ihr auf Zacharia hören? Das ist ein Einstieg in diesen Brief. Wollen wir wirklich auf Zacharia hören? Er ist ein Prophet, von Gott gesandt. Natürlich auf Haggai und Maleachi in der Zeit. Wir wissen auch Jesaja, wir wissen auch Jeremia, Hesekiel, Daniel, Jona. Wir kennen die Großen und die Kleinen. Und die Botschaft ist, die Gott sagt, das Problem ist, ihr hört nicht auf mich, aber ich rede zu euch, ich erkläre es euch, aber ihr merkt nicht auf. Und das haben die Väter getan. Sie haben die Propheten gelesen, haben es nicht verstanden. Die haben nicht darauf Acht gegeben, was ich eigentlich sagen möchte. Sie haben nicht verstanden, was ich ihnen eigentlich sagen möchte. Wollt ihr die gleichen Fehler machen oder wie? Und was sagen die? Nein, wir wollen nicht die gleichen Fehler machen. Wir wollen nicht die Fehler der Väter machen. Deswegen heißt es, und sie kehrten um und sagten, wie der Herrscharin vorhatte nach unseren Wegen und nach unseren Taten mit uns zu handeln, so hat er erst mit uns gehandelt. Das ist wirklich weise Reflexion. Sie erkennen den Herrn der Herrscharin und sagen, was Gott gesagt hat, das hat er getan. Sein Wort kommt zur Erfüllung. Gott spricht und es wird. Er hat uns gewarnt. Er hat gesagt, wenn wir nicht umkehren, kommen wir in die Gefangenschaft. Wird das Volk gerichtet werden, die Stadt vernichtet werden, der Tempel zerstört werden, Nebukadnezar wird kommen. Er hat Gott alles gesagt, vorhergesagt durch die Propheten. Und jetzt wissen sie, sie sind jetzt zurück. Und jetzt erinnert Gott, sagt, wie war's? Warum waren die Väter da? Und warum seid ihr jetzt hier? Und sie sagen, stimmt, Gottes Wort trifft ein. Es war, es ist genauso passiert. Er hat gesagt, 70 Jahre, es sind 70 Jahre. Er hat gesagt, ihr werdet zurückkehren, wir sind zurückgekehrt. Er hat gesagt, wegen eurer Sünde, stimmt. Sie, dieses Volk hier, wie bei Haggai, der Prophet mahnt, könnt ihr erinnern, und sie machen sich auf zum Bauen. Es ist genug, dass ihr eure Häuser fertig habt und getäffelt und alles. Baut das Haus. Das war damals. Und sie hörten und taten Buße und haben ihre Perspektive neu geändert, haben sich für Gott investiert. Genau das Gleiche hier auch bei Sacharja, dass die Geisteshaltung und die Ausrichtung ist die gleiche, nur mit anderen Worten und in etwas anderen Kontext, nämlich der Stadt. Aber die Botschaft ist, versteht ihr, warum ihr hier seid? Hört auf mich. Für uns, keiner von uns ist aus Babylon nach Jerusalem gezogen, musste jetzt eine Stadtmauer bauen, richtig? Das ist nicht die Botschaft für uns, aber für uns gilt das heute genauso. Denn wir bauen eine ganz andere Stadt. Wir sind Steine einer ganz anderen Stadt. Wir gehören zu einem anderen Jerusalem. Aber uns gilt genauso, macht nicht die Fehler der Väter und versteht nicht, was ich tue. Das heißt, wenn man die Fehler der Väter macht, und das werde ich in der nächsten Bibelstunde mit euch machen. Ich zeige euch die Fehler der Väter, was sie getan haben und was der Herr darüber sagt. Wenn man die Väter der Fehler macht, wird man im Buch Sacharja nicht das Evangelium finden. Findet man nicht. Alles Mögliche wird man darin finden, aber nicht das Evangelium und nicht Jesus Christus. Der Herr hat aber durch Sacharja jemand verheißen, nur als Beispiel, der auf einem Eselsfohlen kommen wird. Übrigens steht im Sacharja. Ja, jeder weiß, von wem eigentlich die Rede ist, gell? Wer kam auf dem Eselsfohlen? Unser Jesus. Um ihn geht es in diesem Buch. Um sein Kommen. Und nicht nur einmal, zweimal wird uns sein Kommen beschrieben. Aber wenn man ihn nicht im Blick hat, dann wird man das nicht verstehen. Dann wird man auch nicht zum Herrn umkehren. Man wird nicht ihn suchen. Man wird das Evangelium nicht finden. Man wird die Vergebung nicht finden. Und man wird so umkommen, wie die Väter umkommen, in ihren Sünden. Obwohl man die Bibel liest und obwohl man das alles hier neugierig verfolgt, wird man sterben in den Sünden. Die Botschaft ist am Anfang sehr klar und darum habe ich versucht, heute einfach die ersten 6 Verse überblicksmäßig euch vorzustellen, weil sie wie so eine Tür, wie so ein Türöffner ist. Das macht uns auf und sagt, okay, bevor wir da hineingehen, brauchen wir eine Grundsatzhaltung. Wir wollen dieses Buch nicht lesen wie unsere Väter. Ich sage mal, die Väter nach meinem Fleisch haben in dieser Gemeinde dementsprechend reagiert, als ich so das gelehrt habe. Nicht wenige haben das echt nicht sonderlich gemocht. Manche meinten, ich nehme die Bibel ihnen weg. Manche meinten, ich bin ein Irrlehrer, weil ich das in dieser Weise auslege. Wir werden sehen, welche Konsequenzen das hat. Und ich habe mir überlegt, ja, an welchen Bibelstellen ich euch da mit hineinnehme, diese Werkzeuge nochmal vorstelle. Ich habe versucht, eine gute Mischung zwischen Texten zu nehmen, die ich jetzt nicht immer permanent nehme, von denen ihr wahrscheinlich schon im Schlaf wisst, welche ich nehme, und anderen Texten, die vielleicht nicht so, ich bin gespannt, ich nehme in der nächsten Bibelstunde euch mit hinein und werden ausgehend erstmal von diesen ersten 6 Versen uns anschauen, welche Fehler dürfen wir nicht machen und was passiert, wenn man diese Fehler macht. Also welche Haltung brauchen wir, wie müssen wir dieses Buch lesen, wie müssen wir auf die Propheten hören, wie müssen wir auf diese Botschaft achten und da werden wir einige Bibelstellen uns anschauen. Und das Erste, was wir tun, wir fragen die Autorität, die einzige Autorität, die uns die Antworten gibt, wie man das Alte Testament liest. Und diese Autorität ist das Neue Testament. So, nicht Gelehrte, nicht Kommentare, nicht sonst so. Das Neue Testament hat die einzige Autorität, um uns zu erklären, wie wir das Alte Testament zu lesen haben. Das ist göttliche Autorität, das ist Wort Gottes. Und entweder stellt man sich drunter und kehrt um dahin und hört auf ihn und merkt auf, oder man merkt nicht auf. Und dann macht man eben die Fehler der Väter. Immer und immer und immer wieder. Warum? Weil man nicht die Ausleger liest, sondern Kommentare oder irgendwelche Bücher, die man über keine Ahnung wie viele Jahre in seinem Regalchen hat und sagt, das ist die Wahrheit. Ja, weil der XY und der XY das so gesagt hat und so gelehrt hat. Und wie man es mir persönlich gesagt hat, Willi, wir merken, du hast dich sehr gründlich damit auseinandergesetzt und hast gut studiert, aber unsere Väter haben uns anders gelehrt. Das war dann die Antwort. Nicht, du hast einen Fehler gemacht, das ist nicht schlüssig, bla bla bla, was auch immer, sondern unsere Väter haben uns anders gelehrt. Also, unsere Väter. Und darum beginne ich damit. Hier ist, macht nicht wie eure Väter, das ist der Aufruf. Macht's nicht wie sie. Denn die haben mich nicht verstanden. Die haben mich nicht erkannt. Die haben meine Wege nicht erkannt. Die haben meine Vorhaben nicht verstanden. Und darum gingen sie in die Irre. Und darum starben sie auch. So. Möge der Geist Gottes uns die Weisheit und den Verstand geben, dass wir Gottes prophetisches Wort lesen und verstehen können, in der Weise, was es uns zu sagen hat. Denn die Herausforderung ist das ist die gleiche, die ich jetzt seit 7 Jahren, glaube ich, habe, bei dem Auslegen der Offenbarung, dass wir im Bereich der Gleichnisse und Bilder sind. Das ist keine Geschichtsschreibung, reine. Das sind Gleichnisse und Bilder und die müssen gedeutet werden. Und das bringt die Herausforderung. Und darum bietet es auch so viel Potenzial für Fehl- oder andere Deutungen. Und darum brauchen wir die Autorität des Neuen Testaments, dass es uns in der Spur hält, damit wir wissen, was ist die eigentliche Botschaft. Und ich verspreche euch sogar, dass wir Sacharja im Neuen Testament wiederfinden. Also nicht nur vom Text, sondern auch vom Namen. Das machen wir nächstes Mal, okay? Ich danke, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf das Studium mit euch. Und ich würde gerne beten.